Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, den man vielleicht als den etwas anderen Finanz- und Anlagenexperten bezeichnen kann. Zum einen, er ist jung, zum anderen, er hat seinen eigenen Blog und zum dritten, er gibt Finanz- und Anlagetipps auf YouTube. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Sebastian Thon.
Hallo, guten Morgen, freue mich hier zu sein.
Wenn wir sowas wie eine Bestandsaufnahme versuchen, Herr Thon, was unsere Gesellschaft, was die Bürger mit ihrem Geld machen, kann man sagen, wir sind unfassbar konservativ und vorsichtig in Deutschland?
Wir sind unfassbar konservativ und vorsichtig. Das sieht man daran, dass die Millionenbeträge auf dem Tagesgeldkonto lagern. Und das weiß ja mittlerweile jeder, auf dem Tagesgeldkonto gibt es aktuell wahrscheinlich 0,1%, wenn es die überhaupt noch gibt. Und das ist ja eigentlich die schlechteste Alternative, die man machen kann. Daran sieht man, die Leute sind konservativ.
Sind wir parallel dazu auch unfassbar ahnungslos? Weil ich frage deshalb, wenn jetzt es darum geht, dass jemand sich ein neues Auto kauft, dann beschäftigt er sich Stunden und Tage mit diesem neuen Auto und mit allen Details. Aber offenkundig findet das bei den eigenen Finanzen so nicht statt.
Wir sind ahnungslos. Das hat einerseits was zu tun mit der generellen finanziellen Grundbildung. Die ist eher schlecht in Deutschland. Es hat aber vor allem auch was damit zu tun, dass die Produkte, die es da draußen gibt, also mit denen der Bürger in Kontakt kommt, Finanzprodukte, die sind derartig komplex gestaltet, dass die Leute teilweise gar nicht wissen, wo sie überhaupt anfangen sollen, mal zu forschen oder auch vielleicht nachzufragen.
Wo würden Sie anfangen, wenn Sie Tipps geben dürften?
Ich würde anfangen, wenn ich Tipps geben dürfte, das tue ich ja auch, dann würde ich sagen, Mensch, guckt euch mal auf YouTube ein paar Videos an, lest viel, lesen, lesen, lesen hilft natürlich. Es gibt gewisse Blogs, die man lesen kann und dann einfach Stück für Stück sich mal schlau machen. Nicht unbedingt zum nächsten Finanzberater rennen, schon gar nicht dem Finanzvertriebler, also der nichts kostet, aber dann an dem Verkauf der Produkte verdient. Denn der wird höchstwahrscheinlich beeinflusst sein.
Viele Menschen sind ja letztlich auf ihren Bankberater fixiert, aus traditionellen Gründen, weil man es immer schon so gemacht hat, und übersieht möglicherweise dabei, dass der Bankberater eigentlich qua Definition in allererster Linie seiner eigenen Bank verpflichtet ist.
Genau, der ist natürlich erstens provisionsgetrieben, der muss gewisse Ziele erfüllen, der muss für seine Bank Geld verdienen. Das heißt, das Interesse des Kunden, das rückt im Zweifel, also ich möchte es nicht allen unterstellen, aber das rückt im Zweifel erstmal in den Hintergrund.
Welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit Bankberatern gemacht?
Also ich habe persönlich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich werde auch inzwischen eigentlich gar nicht mehr eingeladen zu Gesprächen, Beratungsgesprächen in der Bank, weil sie, glaube ich, mich auf eine Blacklist gesetzt haben, habe ich den Eindruck. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Man sitzt dann ja oftmals auch jemandem gegenüber, der vielleicht gerade eine Ausbildung durchlaufen hat, noch relativ jung ist, wenig Erfahrung hat und die spulen dann ihr Programm ab. Die möchten ihre gewissen Produkte verkaufen und machen auch keine ganzheitliche Beratung.
Ganzheitliche Beratung wäre?
Ganzheitliche Beratung wäre unabhängig von Provisionen, die ich verdienen kann. Also für das, was vielleicht für mich als Bank, was ich verkaufe, was dann dabei oder was für mich dabei abfällt. Mal von ganz links bis ganz rechts zu gucken und ein ganzheitliches Spektrum aufzuzeigen. Und es könnte theoretisch auch der Tipp sein, Mensch, kauft mal ein breit diversifiziertes Aktien oder legt euch ein breit diversifiziertes Aktienportfolio an. Daran verdient der Bankberater aber im Zweifel sehr, sehr wenig.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Heute am SWR1 Rententag mit dem Finanz- und Anlageexperten Sebastian Thon. Ein Mann, der Finanz- und Anlagetipps gibt von Hamburg aus. Sie machen es insofern ein bisschen alternativ, als Sie einen eigenen Blog haben?
Genau, ich habe einen eigenen Blog, ich habe einen YouTube-Kanal, ich mache Online-Tutorials, also Video-Tutorials. Und ich habe ein Buch geschrieben darüber. Ich mache keine 1:1 Beratung, obwohl ich es dürfte. Also ich habe dafür eine Zulassung, aber ich mache keine 1:1 Beratung. Ich mache es alles über die neuen Medien sozusagen.
Sie sehen mich insofern erstaunt. Ich wusste gar nicht, dass man da eine Zulassung braucht, um 1:1 Beratung
machen zu dürfen. Ja, heute darf nicht mehr jeder beraten, was von der Sache her ja auch vernünftig ist.
Ja.
Dafür muss man einen Schein machen, Den braucht jeder.
Ansonsten qualifiziert haben Sie sich in Tübingen, also quasi hier ums Eck. Da haben Sie BWL studiert?
Genau, ich habe in Tübingen BWL studiert. Insofern gewisse Heimatgefühle verbinde ich mit dieser Region. Und
Erinnern Sie sich gerne zurück?
Erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Ich glaube, das macht in Tübingen, erinnert sich jeder gerne an die Zeit zurück.
Ideale Stadt zum Studieren.
Ideale Stadt, super, ja. Und ja, da habe ich BWL studiert und dann bekommt man natürlich so ein paar Grundlagen mit. Ich hatte auch Schwerpunktfächer, Steuern zum Beispiel. Und wobei das, glaube ich, nicht mich qualifiziert, um eine Finanz- und Anlageberatung zu machen. Das kam dann erst danach.
Wollte ich gerade sagen, also BWL-Studium in allen Ehren, ein bisschen Volkswirtschaft dazu, aber das reicht, glaube ich, nicht, um sozusagen die wirklich seriösen Tipps zu geben. Was muss dann dazukommen?
Dazukommen muss vor allem erstmal persönliches Interesse. Und so war es bei mir. Ich habe in den letzten Jahren von meinem beruflichen Tätigkeitsfeld habe ich nie im Finanzbereich gearbeitet oder im Anlagebereich.
Was haben Sie gemacht?
Ich habe jahrelang in der Online-Industrie gearbeitet, habe jahrelang bei einem damals noch relativ jungen Startup in Hamburg gearbeitet, in klassischen Bereichen, die man halt so macht als BWLer. Mhm. Business Development, Marktentwicklung, Kundenbindungsprogramme. Und dieses ganze Thema Finanzen war eigentlich nur mein privates Hobby sozusagen, privates Interesse. Und da liest man sich ein bisschen was an und auf einmal merkt man, das Umfeld nimmt das wahr und stellt einem Fragen.
Okay.
Und dann kommt halt das raus, oder das kam bei mir ganz extrem in meinem ersten Job. Das war, wie gesagt, ein junges Startup, lauter junge Leute. Schlaue Leute durchweg. Und wenn es an dieses Thema geht, da hat man relativ schnell gemerkt, da sind die blank. Die meisten, nicht alle. Und das ist eine Mischung aus einer großen Unwissenheit, einer noch viel größeren Unsicherheit und auch einem ganz tiefen Misstrauen gegenüber jeglicher Form von Finanzvertrieb.
Möglicherweise auch deshalb, weil man immer das Gefühl hat, die sind gar nicht in erster Linie für einen selbst, also für den Kunden da, sondern haben ganz andere Verpflichtungen. Beispiel Bankberater, wir haben drüber gesprochen. Mit anderen Worten, Unabhängigkeit, wirkliche Unabhängigkeit ist das Allerwichtigste?
Genau, das ist das Allerwichtigste, dass man unabhängig berät. Und bei meinem Projekt ist es zum Beispiel so, ich produziere sozusagen nur Bildungsprodukte. Also ich berate ja nicht direkt, sondern ich vertreibe sozusagen über meine Website, über meine Kanäle vertreibe ich Bildungsprodukte, also finanzielle Bildungsprodukte und Content, Inhalte. Und darum geht's.
Herr Thorn, darf ich Sie fragen, haben Sie eine Lebensversicherung?
Ich habe noch eine fondsgebundene Lebensversicherung, die habe ich als junger Mensch mal abgeschlossen und ich habe auch zwischenzeitlich mal überlegt, ob ich sie kündigen soll, habe mich aber dann dafür entschieden, es einfach weiterlaufen zu lassen im Sinne der persönlichen Diversifizierung.
Obwohl es letztlich unterm Strich nicht so furchtbar viel bringt.
Ja, es ist eine fondsgebundene Lebensversicherung. Das ist jetzt sozusagen noch die bessere Alternative als die klassische Lebensversicherung. Die klassische Lebensversicherung, die garantiert eine Mindestverzinsung.
Ja.
Und die liegt aktuell bei unter 1%. Und da haben Versicherungen halt das Problem, um diese Garantie auch erwirtschaften zu können, müssen sie das Geld konservativ anlegen.
Wie dramatisch ist die Situation für die klassischen Lebensversicherer?
Es ist relativ dramatisch, denn um ihre Garantiesummen sozusagen zu erwirtschaften, müssen sie, wie gesagt, das Geld relativ konservativ anlegen. Für konservative Anlagen gibt es zurzeit überhaupt nichts. Das Zinsniveau ist auf dem historischen Tiefstand. Das heißt, die bekommen überhaupt Probleme, diese Garantien auch noch zu erwirtschaften.
Und jetzt?
Die Mindestverzinsung wird Stück für Stück runtergeschraubt. Das ist in den letzten Jahren schon Stück für Stück passiert. Und aus meiner Sicht ist eine klassische Lebensversicherung von daher für den Kunden keine Alternative mehr.
Was ist mit den sogenannten Altlasten?
Die Altverträge, die haben ja noch höhere Garantieverzinsung. Das ist auch in Ordnung, das kann man noch mitnehmen. Da gibt es noch Verträge mit 4-5% und da sollte man auch
für die Versicherung ein Minusgeschäft. Deshalb auch die Briefe, man möge doch dieses Ding vorzeitig beenden und kündigen.
Genau, für die Versicherung ist das natürlich ein Dorn im Auge und die zahlen im Zweifel auch schon drauf bei dem einen oder anderen Vertrag.
Kann eine Lebensversicherung pleite gehen?
Theoretisch kann eine Lebensversicherung pleite gehen, da würde aber der deutsche Staat immer noch mitreden. Denn auch Versicherungskonzerne sind genauso wie Banken systemrelevant. Das heißt, der deutsche Staat würde im Zweifel aus meiner Sicht einspringen. Beziehungsweise der deutsche Staat hat ja jetzt auch schon mitgewirkt, um die Garantieverzinsung runterzuschrauben und anzupassen, damit die Lebensversicherungen auch für sich noch ein halbwegs profitables Geschäftsmodell fahren können.
Ein Grund zu sagen, Lebensversicherung ist doch eine schöne Sache, auch mit Hinblick auf das Alter und einer gewissen Langfristigkeit und Zuverlässigkeit. Wir garantieren auch Steuervorteile. Wie sehen Sie das?
Ja, Steuervorteil ist halt dieses Totschlagargument im Finanzvertrieb. Wir Deutschen, wir sparen ja alle gerne Steuern. Und wenn uns das gesagt wird, dass man damit auch Steuern sparen kann, dann sind wir bereit, alles abzuschließen. Was wir leider immer ausklammern, wenn die Rendite des Produktes schlecht ist, dann bringt uns im Zweifel dieser Steuervorteil auch nicht viel.
Warum?
Weil es geht ja, also ein Steuervorteil heißt ja, dass man heute die Beiträge, die man einbezahlt, sozusagen aus dem Brutto bezahlt, von der Steuer abziehen kann. Dann erwirtschaftet diese Versicherung eine gewisse Rendite, die vielleicht eher gering ist, und dann kommt es zu einer nachgelagerten Besteuerung. Das heißt, die Steuer wird nur vom Jetzt ins Später verlegt. Alternativ könnte man auch sagen, man pfeift auf diesen Steuervorteil und könnte sich einfach auch ein Produkt raussuchen, ein Anlageprodukt, was eine ordentliche Rendite abwirft, und unterm Strich wird man damit im Zweifel auch besser fahren.
Es hat in Deutschland mal einen Arbeitsminister gegeben, Norbert Blüm, von dem ist der Klassiker der 80er Jahre überliefert, die Rente ist sicher. Ist die Rente sicher, Herr Thonn?
Also die Rente ist auf jeden Fall sicher. Die Frage ist immer die Rentenhöhe. Was ist damit?
Und wie geht's aber bei diesem Satz auch?
Genau, und das kann man ja sehen in den letzten Jahren, das kann man so nicht unterschreiben. Die gesetzliche Rente geht Stück für Stück zurück und sollte eigentlich durch staatlich geförderte private Altersvorsorge aufgefangen werden.
Jetzt Moment, gesetzliche Rente geht Stück für Stück zurück, die wird doch immer zwar mäßig, aber immer doch ein bisschen erhöht.
Genau.
Oder rechnen Sie der Inflationsrate gegen?
Also die Rentenhöhe an sich geht im Laufe der Jahre Stück für Stück zurück. Also das, was man hinterher rausbekommt. Natürlich wird sie immer leicht angepasst auch mal, um einen gewissen Inflationsausgleich zu erhalten. Aber das Rentenniveau an sich ist rückläufig. Anders wäre es gar nicht mehr finanzierbar für den Staat.
Es gibt Experten, die sagen, es ist alles ganz einfach, weil die Menschen werden immer älter, kriegen also immer länger Rente. Gleichzeitig ist die Zahl derer, die dann diese Rente bezahlen muss, immer weniger. Also immer weniger Beitragszahler müssen immer mehr Rentner finanzieren. Deshalb wird das System kollabieren.
Ja, das sehe ich nicht ganz so schwarzmalerisch. Natürlich wird das eine Herausforderung. In den nächsten Jahren gehen die Babyboomer in Rente. Das heißt, da wird so ein Demografiebauch sozusagen einmal durchgeschleust durch das System. Ich bin der Meinung, dass ein wohlhabendes Land wie Deutschland diesen Demografiebauch, der da durchwandert, dass es auch finanzierbar ist. Und natürlich werden Politiker es immer wieder auch, oder der Staat muss natürlich sich kurzfristig Maßnahmen überlegen, um das auch finanzieren zu können. Ganz so schwarz sehe ich es allerdings nicht.
Was ist eigentlich mit der früher so gehypten Riester-Rente?
Ja, das ist aus meiner Sicht ein schwieriger Fall. Das ist aufgesetzt worden, weil sich der Staat gesagt hat, Mensch, wir wollen die private Altersvorsorge fördern. Und dann ist es, wie ich auch eben schon gesagt hatte, der Deutsche hört Steuervorteil und Förderung und hört auf, dann nochmal genauer hinzuschauen. Die Riester-Rente ist aus meiner Sicht ein sehr komplexes Produkt. Ich würde behaupten, wenn Sie in Ihrem Umfeld rumfragen, bei den Riester-Sparern, 95% der Leute verstehen diese Rente nicht und verstehen auch die Standmitteilung nicht, die da jedes Jahr ins Haus geflattert kommt.
Aha.
Also und zwar verstehen im Sinne von, wie die Performance eigentlich ist.
Warum ist es so schwierig?
Aus meiner Sicht haben Versicherungskonzerne ein ganz klares Interesse dran, die Produkte auch relativ komplex zu halten. Denn alles, was nebulös dargestellt wird, also die haben aus meiner Sicht was zu verbergen. Andererseits müssten sie es nicht so nebulös darstellen.
Würden Sie heute eine Riester-Rente abschließen?
Nein, würde ich nicht mehr. Und zwar gibt es einen ganz klaren Grund. Wenn ich heute jung wäre, man weiß ja nicht, was das Leben einem bringt. Also sprich, werde ich heiraten? Werde ich Kinder haben? Das spielt eine große Rolle bei der Riester-Rente mit den Zulagen. werde ich selbstständig arbeiten oder angestellt arbeiten? Was viele nicht wissen, wenn ich in die Selbstständigkeit wechsle und 20 Jahre selbstständig bin, dann bekomme ich die steuerliche Abzugsfähigkeit nicht mehr und die Zulagen werden auch eingestellt. Gehe ich ins Ausland, dann kann ich es auch nicht mehr von der Steuer absetzen. Das sind alles so Themen, die weiß man nicht.
Wir nehmen uns die Zeit für Aktien, für Fonds, für die Frankfurter Börse, für andere Börsen, Sebastian Thon. Woher kommt eigentlich dieses tief sitzende Misstrauen der Deutschen gegenüber Aktien?
Naja, wir Deutschen, wir denken bei dem Thema Aktien zunächst mal an wilde Spekulationen. Und das hat vor allem was mit diesen Berg- und Talfahrten zu tun. Dieses tägliche Preisschild, was an einer Aktie dran steht, beziehungsweise minütliche Preisschild. Und damit können wir Deutschen nicht so gut umgehen. An den Börsen geht es mal ein paar Prozent hoch, es geht auch mal ein paar Prozent runter. In den letzten Jahrzehnten hatten wir zwei große Crashs mit massiven Kursverlusten und das sitzt den Deutschen einfach noch in den Knochen.
Also Anfang der Nullerjahre und 2007, 2008.
Genau, da ging es massiv bergab. Das waren also historische Krisen, die einmalig waren sozusagen in der Konstellation. Und das bleibt halt hängen im Gedächtnis.
Aber wenn ein solcher Zyklus tatsächlich stimmt und Sinn macht, dann ist doch der nächste Crash überfällig.
Das kann man so nicht sagen. Also es gibt in der Historie genug Beispiele, wo auch diese Zyklen länger gedauert haben. Und Crash heißt höchstwahrscheinlich auch nicht in dem Ausmaß, wie wir das aus dem letzten Jahrzehnt oder wie wir es im letzten Jahrzehnt gesehen haben, sondern das können dann einfach auch mal 15-20% sein. Aber rechnen muss man damit jeden Tag. Und selbst wenn alle Experten sagen, der kommt so schnell nicht, dann wird er höchstwahrscheinlich morgen kommen.
Also er ist 2016 zweimal nicht gekommen, obwohl alle oder viele Experten gesagt haben, da wird jetzt was passieren. Das erste Mal war beim Brexit, da gab es so eine Delle. Und bei Trump haben alle gesagt, jetzt schmieren die Börsen ab.
Ja, da gibt es dieses schöne Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine. Das heißt, politische Ereignisse, die sorgen vielleicht kurzfristig mal für Wirbel. Das haben wir beim Brexit gesehen, hat sich schnell wieder erholt. Bei Trump, da ging es danach eigentlich ja auch nur noch bergauf. Und die Wirtschaft, die setzt sich durch. Die Unternehmen, die dahinter stehen, das sind substanzielle Werte. Die wirtschaften anständig. Und das, was die Politik macht, das ist kurzfristig mal interessant. Langfristig spielt das keine so wahnsinnig große Rolle.
Da kann man, wenn Sie diese Firmen ansprechen, letztlich auch nicht so viel falsch machen?
Naja, was an der Börse immer wichtig ist, dass man möglichst breit streut. Beispiel VW. Da hätte man vor 2 Jahren immer noch gedacht, solides Unternehmen, kann man nicht viel mit falsch machen. Wer hätte gedacht, dass die im wahrsten Sinne des Wortes so viel Dreck am Stecken haben? Und insofern sollte man immer das Investment breit streuen. Und der Zeithorizont, der sollte mittel- bis langfristig sein. Sprich 10, vielleicht auch ein paar mehr Jahre.
Und man sollte auch gute Nerven haben und nicht panisch werden und weil da irgendwas mal richtig runtergeht, sofort verkaufen?
Genau, es geht rauf und runter und das war immer so in der Vergangenheit, so wird es auch in der Zukunft immer sein. Ganz ruhig bleiben und nachdem es runtergeht, wird es irgendwann auch mal wieder hochgehen und wenn das ein paar Jahre dauert.
Was würden Sie denn mit VW-Aktien machen? Würden Sie die, wenn Sie hoch eingestiegen sind, jetzt relativ weit unten angekommen sind, würden Sie verkaufen oder einfach abwarten?
Ich würde abwarten. Ich würde im Zweifel sogar darüber nachdenken, einfach günstiger nochmal eine Tranche nachzukaufen. Wer das zum Beispiel gemacht hat am Tiefpunkt, der hat in den letzten 1,5 Jahren damit schon gutes Geld verdient.
Das heißt, das könnte man auch auf die großen Energiekonzerne übertragen, auf die Banken, da jetzt neu einzusteigen?
Ja, man muss sich immer so ein bisschen das Geschäftsmodell natürlich angucken. Ne? Nur der eigentliche Kurs ist nicht immer der Indikator dafür. Also wenn der mal 50% verloren hat, dann soll man sich nicht freuen, so nach dem Motto, gute Einstiegskurse. Es hängt letztendlich am Geschäftsmodell. Wenn man das ein bisschen analysiert und sich dann oder zu dem Schluss kommt, dass das Geschäftsmodell zukunftsfähig ist, dann spricht nichts dagegen.
Wenn wir über Aktien und Fonds reden, nochmal diese Vorbemerkung, die ganz wichtig ist, Aktien, Fonds, Börse immer mittel- bis langfristig. Nie kurzfristig mit der Erwartung, es läuft gut und ich kann zu einem Zeitpunkt meiner Wahl an das Geld kommen.
Genau. Dieses Thema Timing, also wann man kauft, wann man verkauft, das läuft im Regelfall nicht so, wie man das gerne hätte. Deswegen sollte der Zeithorizont sollte immer langfristig sein. In dem Idealfall, damit man sich nicht so viel Gedanken machen muss über den richtigen Kaufzeitpunkt, legt man einfach jeden Monat was in den Sparplan. Also man kann auf zum Beispiel Aktienindizes, Aktienfonds, kann man Sparpläne aufsetzen und einfach jeden Monat 100, 200 Euro, vielleicht auch 300 Euro einzahlen. Und dann kauft man in guten Zeiten, wenn die Börsen oben sind, kauft man weniger Anteile. Und in schlechten Zeiten sollte man sich nicht ärgern, dass die Kurse in den Boden, an den Boden gestürzt sind, sondern man sollte sich freuen, dass man in dem Moment auch günstiger einkaufen kann.
Und es dann auch entsprechend machen. Antizyklisch nennt sich das, glaube ich.
Genau. Der Sparplan ist eigentlich das Gegenteil von antizyklisch, weil man jeden Monat investiert.
Das ist klar.
Und der macht es natürlich automatisch dann antizyklisch.
Nein, wenn man sozusagen zukaufen möchte.
Genau.
Ansonsten gilt, es gibt eine Rendite auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten. Und diese Rendite ist immer noch mehr als das, was man woanders kriegt? Frage?
Ja, in den derzeitigen Zeiten, wo die Zinsen natürlich auf dem historischen Tiefstand sind, da kann man mit Dividenden, also das, was sozusagen von den Gewinnen ausgeschüttet wird, kann man größtenteils eine bessere Rendite erwirtschaften als auf dem Tagesgeldkonto. Und das kommt in guten Zeiten ist die höher, in schlechteren Zeiten wird die mal ein bisschen gekürzt. Aber auch das ist natürlich ein Lohn sozusagen für die Anlage oder für die Arbeit, die man da rein investiert. Und darüber kann man sich auch in schlechten Zeiten dann noch freuen.
Es gibt diese sogenannten ETF-Fonds. Würden Sie zu denen raten?
Ja, ETF kann ich mal ganz kurz erklären. DAX, Deutscher Aktienindex. 30 große Unternehmen sind enthalten. Und ich weiß natürlich als Laie im Zweifel auch nicht, welche Unternehmen ich davon kaufen kann. Jetzt kann ich ein ETF, Exchange Traded Fund, auf den DAX kaufen. Dann kaufe ich automatisch alle 30 Unternehmen. Und das würde ich jedem Laien, der sich damit, also der nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hat und der sich damit auch nicht täglich beschäftigen möchte, würde ich das empfehlen. Denn die streuen automatisch breit.
Dann gibt's aber noch aktiv gemanagte Fonds.
Genau, das Pendant zu einem ETF, also einem sogenannten passiv gemanagten Aktienfonds oder Indexfonds, ist der aktiv gemanagte Fonds. Da sitzt ein Fondsmanager drauf und der wählt sozusagen die Aktien einzeln aus. Der Nachteil dieser aktiv gemanagten Fonds, sie sind relativ teuer in den Verwaltungsgebühren und es ist nicht gesagt, dass der Fondsmanager viel, viel besser performt als der Index.
Eins sollten wir vielleicht zum Schluss noch festhalten, was die Aktien und die Börse angeht. Aktien bleiben auch bei einem Finanzcrash immer im Besitz des Aktionärs.
Genau, das ist der Vorteil im Gegensatz zu dem Cash, was man auf der Bank liegen hat. Also ein Bankkonto, Tagesgeldkonto ist nur bis zu einer Höhe von 100.000 Euro gesichert. Wenn die Bank jetzt pleite geht, ist alles, was darüber hinausgeht, weg. Oder im Zweifel weg, wenn keiner einspringt. Aktien sind Sondervermögen, die bleiben immer bei mir.
So skeptisch die Deutschen gegenüber Aktien sind, so melancholisch und sentimental werden sie, wenn es um die selbstgenutzte Immobilie geht. Haben Sie dafür eine Erklärung, auch unter dem Aspekt, dass das möglicherweise gar nicht die allerbeste Geldanlage ist?
Ja, das ist ja in vielen Fällen ist es ein persönliches Lebensziel. Ne, wer möchte nicht in den eigenen vier Wänden wohnen, möchte sich das so auch vielleicht gestalten können, wie man das gerne hätte. Und es ist einfach schön zu wissen, das gehört mir oder es gehört irgendwann mal mir. Zunächst mal gehört es ja wahrscheinlich eher der Bank und ich habe immer ein Dach über dem Kopf. Rein rational betrachtet macht es nicht immer Sinn.
Weil eine Wohnung selbst noch Kosten produziert, irgendwann renoviert werden muss und man keinen Einfluss drauf hat, ob plötzlich über einem jemand wohnt, den man da gar nicht haben will?
Genau, man wird in gewisser Weise natürlich unflexibel und hat auch auf gewisse Faktoren einfach keinen Einfluss. Dann sind irgendwann auch gewisse Folgekosten. Nach 30 Jahren muss man eine neue Heizung her, das Dach muss mal erneuert werden. Das sind alles Kosten, die vielleicht zu Anfang nicht berücksichtigt werden. Und es gibt Untersuchungen darüber, dass es in manchen Städten günstiger ist, zur Miete zu wohnen, als tatsächlich zu kaufen. Trotzdem gehen durchschnittlich betrachtet Immobilienbesitzer wohlhabender in Rente, weil die Disziplin natürlich da ist. Wenn der Kredit drückt, dann muss ich abbezahlen.
Gleichzeitig ist man insofern möglicherweise nicht mehr ganz so flexibel, wenn man beispielsweise auf dem platten Land lebt, sich da eine schöne Immobilie gekauft hat, die verkaufen möchte und feststellen muss, die ist nichts mehr wert.
Genau. Bei der Immobilie ist ja immer dieses Thema Lage, Lage, Lage. Ich denke, dass man heute auch in guten Lagen, gerade in den Ballungszentren, nicht so wahnsinnig viel falsch machen kann. Aber gerade wenn es in ländliche Regionen geht, wo auch wenig Arbeitsplätze drumherum sind, dann ist das Liebhaberei, weil man vielleicht ein Häuschen auf dem Land haben möchte. Aber mit einer Wirtschaftlichkeit hat das in den wenigsten Fällen was zu tun.
Die Immobilienpreise in den großen Metropolen, in Hamburg wie in Stuttgart, sind durch die Decke geschossen. Es gibt Leute, die sagen, da baut sich eine Blase auf, die irgendwann platzen wird. Glauben Sie das auch?
Ja, das Schöne an einer Blase ist ja, dass man sie, vorher nicht genau weiß, was da passiert. Sonst wäre es auch keine Blase. Ich persönlich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es aber nicht, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, es wird sich irgendwann mal wieder ein bisschen einnivellieren. Sobald die Zinsen steigen, wird die Steigerung der Preise, die wird ein bisschen abnehmen.
Eins noch zu den Immobilien. Sehen Sie eine vermietete Immobilie als eine sinnvolle Geldanlage an?
Das kann eine sinnvolle Geldanlage sein. Was viele nicht beachten, es ist ein enormes Klumpenrisiko. Wenn Sie eine Wohnung kaufen und die vermieten und da vielleicht auch Ihr gesamtes Eigenkapital reinstecken, was machen Sie, wenn der Mieter mal nicht zahlt? Und das ist schon, das muss man sich immer bewusst sein, es ist ein gewisses Klumpenrisiko.
Das heißt, vorsichtig.
Vorsichtig oder natürlich im Idealfall das vielleicht auch auf 2, 3 kleinere Wohnungen zum Beispiel verteilen.
Wenn es denn stimmt, dann liegen 40% des Geldvermögens in Deutschland auf den jeweiligen Banken. Klug oder dumm, Herr Thorn?
Naja, das ist diesem Sicherheitsbedürfnis geschuldet. Es ist natürlich in der heutigen Zeit nicht vorteilhaft. Das Geld, das bringt 0,1%. Die Inflation, die war jetzt in den letzten 1, 2 Jahren bei 0,5, 0,7%. Jetzt geht sie langsam auch schon wieder hoch. Und wenn wir dieses Inflationsziel der EZB erreichen von 2% und das Tagesgeld bringt nur 0,1%, vernichten wir jedes Jahr Geld.
Das heißt, das ist kein sinnvolles Prozedere, da das Geld weiter vor sich hin liegen zu lassen.
Das hängt ein bisschen von den Zielen ab. Wenn ich das Geld in den nächsten wenigen Jahren benötige, für was auch immer, dann sollte man es wahrscheinlich liegen lassen. Aber für eine Langfristanlage und gerade auch, um damit fürs Alter zu sparen, macht das überhaupt keinen Sinn.
Gold, Silber, Edelmetalle?
Kann man beimischen. Also ich persönlich finde, es schadet nicht, ein paar Goldmünzen zu haben. Was man immer bedenken muss, lagert man die in einem Schließfach bei der Bank zum Beispiel, dann kostet das schnell mal 50 Euro pro Jahr. Habe ich da nur Gold im Wert von 1.000 Euro liegen, dann sind das 5%, die jedes Jahr verloren gehen.
Und Gold bringt keine Dividende?
Gold bringt keine Dividende, aber hat natürlich eine hohe Stabilität und insofern als Beimischung nicht sinnlos.
Grundstücke, Äcker, Hoffnung darauf, dass das Ganze irgendwann mal Bauerwartungsland wird?
Das ist natürlich immer eine Spekulation. Auch da gilt dieses Sprichwort Lage, Lage, Lage. Wenn man in guten Lagen was kauft und sich erhofft, dass da noch mehr passiert, dann kann das auch Sinn machen. Was man auch da nicht vergessen darf, man muss es natürlich auch halbwegs in Schuss halten und pflegen bzw. bewirtschaften.
Dann ist natürlich gesamtgesellschaftlich und europäisch die Frage, wie sich das alles 2017 entwickelt wird. Das wird auch sicher Einfluss haben auf das, was an den Börsen passiert. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?
Also, das betrachte ich natürlich auch mit großem Interesse und auch mit großer Sorge. Auf der anderen Seite verlasse ich mich auch ein bisschen auf dieses Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine. Ich bin der Meinung, die Länder innerhalb der EU, aber auch weltweit, sind heutzutage so stark wirtschaftlich vernetzt. Und die Wirtschaft, die sucht sich ihren Weg. Und dem müssen sich Politiker dann auch langfristig beugen.
Würde bedeuten, wenn nach Trump Frau Le Pen jetzt Präsidentin wird, es eine Volksabstimmung gibt in Frankreich, die Franzosen aus der EU rausgehen. All das hat keinen Einfluss auf die Börsen, kann ich mir nicht
vorstellen.
Nein,
da wird es höchstwahrscheinlich zu einem Crash kommen, weiß aber auch keiner, es kann auch genau andersrum kommen. 90% der Experten können sagen Crash und es kann dann doch anders kommen, man weiß es nicht. Natürlich, ich betrachte das mit Sorge und es wird mit Sicherheit einen Einfluss haben. Es wird für richtig Sand im Getriebe sorgen.
Ja.
Aber irgendwie wird man einen Weg finden.
Man weiß es nicht. Das ist sozusagen auch die tröstliche oder nicht ganz so tröstliche Erkenntnis dieser Sendung. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Eins gehört.